SWR Kultur. Gespräch.
Heute vom SWR-Stand bei der Art Karlsruhe mit Dietrich Brandts und vor allem mit Sebastian Baden, Direktor der Schirnkunsthalle in Frankfurt. Wir sprechen natürlich über die Kunst des Kuratierens und wie man eine große Kunsthalle mit einem internationalen Programm leitet in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft polarisiert, die Welt unsicherer wird und vieles von selbst fast sich politisiert. Das zeigt sich auch im Programm der Schirn, finde ich, das du seit Sommer 2022 mit deinem Team verantwortest. Da waren in letzter Zeit viele Ausstellungen dabei, die etwas Politisches oder Gesellschaftspolitisches verhandelt haben. Zum Beispiel zuletzt Hans Hake, bekannt für seine Installation Der Bevölkerung im Deutschen Bundestag, also im Reichstagsgebäude, oder mit Martha Rosler und ihren Antikriegsbildern, passt leider ja auch in unsere Zeit, oder mit Selma Selman, einer international erfolgreichen jungen Künstlerin mit Roma-Hintergrund. Da ging es dann um Ethnifizierung und Diskriminierung zum Beispiel. Über all das werden wir sprechen und natürlich über deinen persönlichen Weg in der Kunst ebenso. Ich freue mich, dass du hier bist, Sebastian. Herzlich willkommen zu diesem SWR-Kulturgespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich auch, dass ich hier auf fast heimischem Terrain wieder auftreten darf.
In Baden, ja. Natürlich. Wir sprechen 5 Tage vor der Bundestagswahl im Februar 2025 miteinander. Wir kennen das Ergebnis alle noch nicht, aber auf Basis der Umfragen kann man, glaube ich, schon sehr klar sagen, es wird eine Rechtsverschiebung geben in der Gesellschaft und in der Politik. Und ich wüsste natürlich gern, Sebastian, was das für dich als Kurator oder auch als Direktor einer Kunsthalle bedeutet. Reagierst du da mit deiner Institution schon darauf?
Wir reagieren eigentlich immer auf die Politik als Institution, weil wir einen Bildungsauftrag haben. Wir werden ja als städtische Beteiligungsgesellschaft, als Kulturinstitution mit staatlichen Mitteln gefördert und wir sehen es deshalb auch als unseren Auftrag, nicht nur das Programm thematisch zu entwickeln, auf Fragen der Gegenwart hinausgerichtet, sondern eben auch diese Vermittlung mit unserem Publikum so weit zu treiben, dass wir aus Frankfurter Perspektive gesprochen die Fackel der Aufklärung schön weitertragen können. Und das, was du jetzt ansprichst, eine Bundestagswahl ist für alle Institutionen, ich glaube für alle Bürgerinnen in diesem Land ganz entscheidend und vielleicht auch einschneidend. Auch um meine Neutralität zu wahren, muss ich sagen, als Institution tragen wir dazu bei, die demokratische Gesellschaft in ihrer Vielfalt zu stärken. Das ist eine ganz wichtige Mission, die man trotzdem betonen muss, weil man feststellt, dass es Tendenzen im Wahlkampf gibt von verschiedenen Parteien, die diese Vielfalt nicht schätzen, die sie schwächen wollen, die für eine Exklusivität sprechen und damit für große Ausgrenzung. Und das ist etwas, was ich aus der Kunstgeschichte überhaupt nicht kenne. Ich kenne die Avantgarden, ich kenne die Geschichte der Kunst seit der Renaissance, wie sie Vergangenheiten wiederbelebt, wie sie in die Zukunft schaut. Und diese vielseitige Perspektive, die Offenheit, muss man sagen, die Kunst uns lehrt, die wollen wir gerne in die Bevölkerung tragen und sagen, Leute, schaut euch das an, wie gewinnbringend das ist, einen internationalen Austausch, einen fairen und solidarischen Austausch zu treiben, statt sich so engstirnig einzuhegen.
Das ist sozusagen das Grundsatzprogramm und reagierst du oder reagiert ihr da auch mit dem Ausstellungsprogramm drauf?
Nun, wir planen ja unser Ausstellungsprogramm immer mit einem gewissen Vorlauf und da kann ich nicht so prophetisch sein, wie ich gern möchte, aber wir treffen immer ziemlich gut den Zeitpunkt, in dem die Ausstellung stattfindet und dass Hans Hake jetzt gerade als Ausstellung in Frankfurt zu sehen war, nach Wien weitergeht, zu einem Zeitpunkt, wo wir eine Bundestagswahl haben, ist die Bundestagsdebatte, die um das Werk geführt wurde vor 25 Jahren der Bevölkerung, schon ein wichtiger Beitrag, um zu zeigen, dass Politik sich hier einbringen kann und muss und wie Künstler das schaffen, in dem Fall Hans Hake, wirklich die Bundespolitik mitzunehmen bei einem Werk, das die Geschichte unseres Landes kritisch unter die Lupe nimmt und zeigt, wie man sich hier partizipativ einbringen muss.
Das Werk, das du jetzt angesprochen hast von Hans Hake, Der Bevölkerung, 2008, glaube ich, im Deutschen Bundestag, also im nördlichen Lichthof platziert, ist so ein Werk, das sich eigentlich gegen das Völkische wehrt. Sagt schon der Titel, Der Bevölkerung, das ist so ein riesiges Beet, das da liegt. Hans Hake hat alle 9 Abgeordneten des Bundestages aufgefordert, Erde aus ihrem Landkreis mitzubringen, also Erde, in der sehr viele verschiedene Samen sind. Diese Samen sprießen dann, so sieht es auch aus in diesem Beet, absolut divers. Und er reagiert dann natürlich auch damit auf die Inschrift im Giebel des Reichstagsgebäudes, dem deutschen Volke, in großen goldenen Lettern aus im Krieg erbeuteten Kanonen gegossen und bezieht auch ein Wort von Bertolt Brecht damit ein, nämlich wer in unserer Zeit statt Volk Bevölkerung sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht. Also das ist durchaus auch gewollt, wenn ihr das zum Beispiel auch im Katalog gleich vorne platziert, das Werk, dass ihr euch da positioniert.
Ja, das ist vielleicht ein wichtiges Stichwort, die Lügen. Die Kunst hat die Aufgabe, sich der Wahrheit zu stellen, sie zu transportieren und eben nicht Propaganda zu machen. Und da denke ich, ist nicht nur die Hans-Hake-Ausstellung, sondern unsere ganze Arbeit etwas, was eine zentrale Rolle spielt, wenn man Wissen vermitteln will.
Jetzt hast du anfangs schon die Vermittlung angesprochen, die ihr natürlich in allen Ausstellungen betreibt. Und da würde ich vielleicht auch noch mal gern konkret werden. Apropos Hans-Hake, in der Ausstellung war nicht nur der Bevölkerung aus dem Jahr 2008 zu sehen. Also die Ausstellung ist vor kurzem zu Ende gegangen. Aber da war zum Beispiel auch aus dem Jahr 2017 die Arbeit Wir, Klammer alle, so steht es im Titel der Arbeit, Wir alle sind das Volk. Da sieht man nur den Schriftzug, aber man sieht ihn in 12 Sprachen. 12 Sprachen, die auch alle in Deutschland gesprochen werden. Einem Land mit 25% Leuten, die eine Migrationsgeschichte haben. Wie geht ihr jetzt da bei der Vermittlung zum Beispiel drauf ein?
Ja, wir haben zum Beispiel ein Projekt, das heißt Domino. Es wird von der Deutsche Bank Stiftung gefördert und dient dazu, in Intensivklassen Sprachvermittlung, auch deutschen Spracherwerb zu trainieren. Und dazu haben wir Schüler, Schülerinnen verschiedener Schulen oder Bildungseinrichtungen eingeladen, mit uns in diesem Werk zu arbeiten, ihre eigene Muttersprache einzubringen, im Verhältnis auch zu der deutschen Sprache, die Arbeit von Hans-Hake aufzudröseln, ihre eigene Lesart einzubringen. Und es macht schon viel Spaß zu sehen, wie viele dieser verschiedenen Sprachen dann doch anschlussfähig sind und von den Menschen verstanden werden. Man kann dann so eine Hitliste machen mit dieser Karte. Wir haben ja eine kleine Marketingaktion gemacht, um zu sagen, wie viele Sprachen verstehen Sie, die auf dieser Karte drauf sind. Und dann plötzlich wird Vielseitigkeit zu einem Wettbewerb, weil man ja nicht sich eingestehen will, ich kann nur das Deutsche lesen. Es ist viel interessanter zu sagen, ich verstehe hier noch Arabisch oder Russisch und kann Russisch von Ukrainisch unterscheiden, was im Moment sehr besonders wichtig ist.
Es gibt noch viele andere Beispiele, über einige werden wir sicher gleich noch sprechen, aber ich würde gerne mal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, nämlich auf diese Rechtsverschiebung. Das ist eine große Diskussion in vielen Kulturinstitutionen im Moment. Wie soll man da überhaupt drauf reagieren? Bei der Art Karlsruhe sind nicht nur Galerien vertreten, da präsentieren sich auch sehr viele Institutionen, von der Hochschule für Gestaltung zum Beispiel bis zur Akademie in Karlsruhe, viele Museen, die Kunsthalle Mannheim ist zum Beispiel hier und überall dort wird es gerade diskutiert. Noch nicht so besonders öffentlich, aber in den Häusern auf jeden Fall und das hat natürlich auch ganz konkrete Anlässe, weil es ja auch schon relativ viele Anfeindungen von rechts gab, auch Grundsatzkritik. Man kann sich erinnern an den Streit um das Bauhaus Dessau. Da hat die AfD in Sachsen-Anhalt versucht, die Gelder zu kürzen mit einer Schrift, die hat den Titel Irrweg der Moderne und greift eigentlich ganz direkt Nazi-Argumentationen aus den 1930er Jahren auf. Man erlebt so eine Eskalation gesellschaftlicher Dynamiken auch in den Gedenkstätten zum Beispiel, wo dann mal Fäkalien hinterlassen werden oder es kommen rechte Besucher, die konfrontieren die Leiter der Institutionen dann mit dem Satz, wir sind hier in Deutschland, warum stellt ihr nicht deutsche Kunst aus? Können staatliche Institutionen oder überhaupt Kulturinstitutionen sich davor selbst schützen oder brauchen sie dafür Unterstützung? Was meinst du?
Ich denke, sie können sich sehr gut autonom dagegen schützen, solange es aus der Diversität der Politik, also den verschiedenen Gemeinden, den Städten oder den Ländern, die ja die Träger sind, die Mittel weiterhin gibt. Wenn wir in eine Situation kommen, wo jetzt wie in München, in Berlin oder auch in Köln Mittel gestrichen werden und sowas wie die Akademie der Künste der Welt keine Finanzierung mehr erhält, dann muss ich gestehen, sieht es düsterer aus für die Zukunft dieser Institutionen. Denn ohne diese Drittmittel sind die Förderungen der Vermittlungsarbeit und vor allem auch der Ausstellungen viel schwieriger möglich. Natürlich kann man immer selbstausbeuterisch auch auf Kosten von Künstlern, von Mitarbeiterinnen weiter Kunst ausstellen. Und viele junge Kunstinitiativen arbeiten ja auf diesem Niveau. Aber bei einer Institution wie unserer muss man sagen, hier ist die städtische Hand und damit der gute Wille der Stadtverordneten, der Stadt, der Steuerzahlenden ganz wichtig. Und wir sehen uns da eben repräsentativ für eine immer noch große demokratische Mehrheit, die unsere Arbeit fördert. Und auf die Beispiele, die du erwähnt hast, zu kommen, meine Kolleginnen, gerade in einigen Städten in Ostdeutschland, in Dresden oder Zwickau, du beziehst dich auf das Interview mit Kolja Reichardt nach der EIKA-Tagung, die dieses Jahr in Leipzig stattfand, da muss man sich Sorgen machen, tatsächlich, wie in verschiedenen Städten und auch kleineren Gemeinden hier eine starke rechtsextreme Bewegung sich der Kultur entgegenstellt und sie zu überwinden versucht. Und hier braucht es tatsächlich solidarische Unterstützung aus der Bevölkerung, aus der Zivilgesellschaft. Und da hilft es nicht, einfach eine Security zu bezahlen, die vor dem Kunstverein steht, weil Security und Polizei Polizei macht eigentlich die Eskalationsspirale nur noch größer. Es geht um Signale der Einbindung, der Inklusion, der Solidarität, der Diskussion. Und klar, wenn irgendwann die Aufmärsche vor dem Haus stattfinden, wie wir das auch aus dem einen Bericht gehört haben, dann gibt es ein großes Problem und dann brauchen wir auch das staatliche Gewaltanwendungsmonopol, das sagt, Leute, hier ist Schluss. Und soweit hoffe ich, dass es nicht kommt. Und,
aber aus dem, was du jetzt zuerst gesagt hast, Sebastian, könnte man ja auch schließen, man soll sich bei den Kürzungen und Streichungen, die in vielen Kommunen, in vielen Städten gerade erfolgen, gerade auch im Kulturetat, vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, welche Kulturinstitutionen ja auch demokratiefördernd sind, um da nicht vielleicht gerade so eine Basis oder einen Sockel wegbrechen zu lassen.
Ja, das ist wichtig bei den Vergaben der Fördermittel. Wer ist verantwortlich? Was machen die Häuser für ein Programm? Und hier haben die Stiftungen eine ganz große Verantwortung. Unsere Unternehmen haben eine große Verantwortung, weil das, was die Kultur leistet, nicht einfach nur aus dem Steuerhaushalt getragen werden kann, sondern wir kennen das ja, wir haben private Förderer, wir haben Unternehmenspartner und auch ein Unternehmen lebt davon, Internationalität zu demonstrieren.
Das kennst du aus Frankfurt wahrscheinlich sehr gut.
Aus Frankfurt kennen wir das sehr gut. Ich muss auch dankend sagen, dass wir hier eine privilegierte Position haben in einer Stadt, die ja Finanzhauptstadt Deutschlands ist und damit auch ein internationaler Finanzplatz. Es ist nicht so, dass wir keine Probleme hätten, aber man kann sagen, uns geht es soweit gut, dass wir auch Unterstützung leisten können bei anderen Häusern durch Kollaborationen, um hier weiter demokratische Vielfalt zu erhalten. Und es ist extrem wichtig, hier zusammenzuhalten. Und Appell an alle Ministerien, an alle Bürgermeister hier, die Kultur nicht einzukürzen, denn soziale Arbeit, kulturelle Bildung, das ist Sicherheit. Polizeigewalt ist keine Sicherheit.
Jetzt nochmal dieser Satz, der tatsächlich auch von Kolja Reichert zitiert wurde in dem Interview nach der Tagung des Kritikerverbands, die in Leipzig stattgefunden hat, Mitte Januar 2025. Dieser Satz, wir sind hier in Deutschland, warum stellt ihr nicht deutsche Kunst aus, womit viele Institutionen konfrontiert werden. Dazu passt eine Initiative der AfD im Bundesland Sachsen-Anhalt, die fordert einen neuen nationalen Kunstpreis, einen Caspar-David-Friedrich-Preis für deutsche Malerei, also benannt nicht nur nach einem Hauptvertreter der deutschen Romantik, sondern auch nach dem Lieblingsmaler der Nazis, muss man hinzufügen. Und in diesem Antrag der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt steht eigentlich alles drin, was die Kunstpolitik ausmacht. Das beginnt mit einem Tiervergleich, komischerweise. Wenn es so etwas wie eine spezifisch deutsche Malerei nicht mehr gibt, hat der AfD-Vertreter dort gesagt, dann ist das ein Verlust wie das Aussterben einer Tierart, ein weniger an kultureller Diversität. Deshalb sei es Aufgabe der Kulturpolitik, und darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen, über die Kulturpolitik dafür zu sorgen, dass unsere deutsche Nationalkultur auch in der Malerei reichen und starken Ausdruck gewinnt. Das war natürlich wieder wörtlich zitiert. Kulturinstitutionen, also auch eine Kunsthalle wie die Schirn oder auch Museen, fordert die AfD deshalb zu patriotischem Engagement auf, fordert ein gesundes Nationalgefühl bei der Auswahl der KünstlerInnen und bei der Arbeit im Museum. KuratorInnen sollten nicht in charakterlosem Weltbürgertum zerfließen und nicht, wieder als Zitat, aller Weltskunst zeigen, die auf der ganzen Welt gleichgültig sei, sondern, und das ist dann der Punkt, so etwas wie deutsche Malerei wieder auf die Beine zu helfen. Zitat Ende. Wie kann man das, was die AfD hier fordert, verhindern? Mit welcher Lobbyarbeit zum Beispiel?
Ja, Lobbyarbeit ist in dem Fall international. Das ist eine, wenn man so will, internationale Solidarität zwischen den Institutionen, okay, zwischen den Künstlerinnen, die hier Einigkeit demonstrieren. Und wenn ich das höre und auch lese, diese biologistischen Metaphern, die ja aus dem 19. Jahrhundert stammen, aus der Rassenlehre, aus einer nationalen und dann auch nationalsozialistischen Ideologie, klingen völlig unattraktiv, uninspiriert, einseitig, langweilig, retrograd und abschreckend. Darum ist es überhaupt kein Manifest, dass man für eine künstlerische, für eine Kulturpolitik verwenden kann, sondern eher kontraproduktiv. Und ich würde gerne wissen, welche Künstler das interessant finden sollen. Die sind mir noch nie begegnet. Insofern wird es eine leere Ausstellung werden. Levide, kann man sagen, wenn man so eine Propaganda macht. Und dann wiederum führt es eben zu progressivem Neudenken. Leerer Raum kann man mal machen von Dick Scratch, Kunst neu denken. Aber das, was wir kennen, was die Kunst auszeichnet, was, wie erwähnt, die letzten 4000 Jahre Kulturgeschichte auszeichnet, von den frühen Arbeiten in Mesopotamien, von der Wiege unserer Zivilisation, wenn man so will, bis in die Gegenwart, das bedeutet immer, eine Form der Vielfalt zu demonstrieren und eben nicht einseitig nationalistische Propaganda. Das führt eben zu nichts und da mache ich mir eigentlich keine Sorge, dass das AfD-Programm völlig hoffnungslos ist.
Klares Statement. Nun ist es ja so, dass diese rechten Tendenzen, diese nicht mehr ganz neuen rechten Tendenzen, nicht nur in der Politik zu finden sind, nicht nur in Parlamenten, sondern einen zunehmenden Einfluss rechter Tendenzen auch von Personen mit teilweise rechtsradikalem Denken, beobachtet der Konfliktforscher Andreas Zick in seiner Mitte-Studie, zum Beispiel auch bei Sportvereinen, bei Feuerwehren, in Schöffengerichten, in Elternbeiräten. Und das hat mich dann zugegeben etwas schockiert. Mancherorts, sagt er, seien auch schon in Museumsbeiräten und Freundeskreisen die Rechten in Kulturinstitutionen vernetzt. Hinzufügen muss man vielleicht, dass die Hälfte der Leute, die sich so positionieren, sich genau in der gesellschaftlichen Mitte verorten. Das ist die Formulierung, die Andreas Zick mit seiner Mitte-Studie abgefragt hat. Und deshalb kommt er zu dem Schluss, Rechtsextremismus ist in der Mitte der Gesellschaft verankert. Also auch bei Leuten, die ins Museum gehen, also auch im Bürgertum. Verändert sowas auch das Programm einer Kunsthalle wie der Schirn?
Nee, im Gegenteil, es ist vielleicht wie bei so einem Pendel. Das schwingt dann gleich in die andere Seite aus. Und wieder möchte ich die Hans-Hake-Ausstellung zitieren. Sie hat einfach ins Schwarze gepasst, wunderbar in die Zeit getroffen, dass der Frankfurt-Poll, die Umfrage, die wir gemacht haben, ganz gut zeigt, welches Publikum bei uns ins Haus kommt. Und das ist ein vielfach sozialdemokratisch, auch grün geprägtes Publikum, das sich ökologischen Fragen zuwendet, weil man konnte in der Umfrage angeben, was man für Präferenzen hat, wie viel Geld man verdient, wo man wohnt. Das war schon fast intim, was Hans Hake wissen wollte. Und schauen Sie mal beim Schirnmeck nach. Ich glaube, da wird es demnächst veröffentlicht, die Statistik, die in der Ausstellung auch zu sehen war. Und da muss man sagen, unser Publikum ist vielleicht auch eine angenehme Bubble in der Form, dass diejenigen, die du gerade zitiert hast, also rechtsextreme Positionen, sich hier noch zumindest gar nicht sichtbar zeigen. Und in Fördervereinen, finde ich, hat man auch als Museumsleiter, als Team mit Wirkungsmöglichkeiten. Die Mitglieder von Fördervereinen, soweit ich sie kenne, sind alle sehr demokratisch und vielseitig orientiert. Und wir haben als Hirnkunsthalle letztes Jahr ein tolles Programm mitgemacht. Die Bildungsstätte Anne Frank, die in Frankfurt sitzt, wurde von der Robert-Bosch-Stiftung dabei unterstützt. Kulturinstitutionen, wo auch der Karlsruher-Bahnhof Heidelberg dabei war, die Dresdner Stadtgalerie, wir, andere Häuser. Wir haben ein Jahr lang ein Change-Team aufgebaut, um die Prozesse Antidiskriminierung, Solidarität, Diversität, diese Begriffe auch gegen Antisemitismus Arbeit zu machen, das zu studieren und für unser Programm auszuwerten. Und dank dieser Auszeichnung übertragen wir das auch jetzt in unser Team und natürlich auch auf die Fördermitglieder, die Freundeskreise. Das ist mir wichtig, diese Message auch zu verbreiten.
Genau, das war das Programm Kein ein Kunststück, also K in Klammern, ein Kunststück, Power Sharing im Kulturbetrieb, also wie man Macht teilt auf Deutsch, vor allem mit eher Machtlosen und eher Marginalisierten.
Das ist die Neuauflage. Unsere Version hieß noch Diversität im Kunstbetrieb.
Aber das Ziel ist, glaube ich, dasselbe gewesen, nämlich zu sensibilisieren für Diskriminierungsformen, nicht nur beim Ausstellungsprogramm, sondern eben auch im Verhalten untereinander oder beim Planen des Ausstellungsprogramms. Und was habt ihr da jetzt im Detail gelernt?
Ja, wir haben einen Vertrauensrat in unserem Team aufgebaut. Wir haben ein Awareness-Team in Vorbereitung, das auch bei Ausstellungen eingesetzt wird, bei großen Events. Wir arbeiten auch daran, unser Team diverser aufzustellen. Das ist soweit möglich, wie neue Stellen eben ausgeschrieben und besetzt werden. Und wir arbeiten auch mit unseren Mitgliedern im Förderkreis daran, diese Ideen, so wie das Unternehmen auch machen, zu implementieren, um hier für eine Vielfalt einzustehen und die auch öffentlich sichtbar zu machen.
Dann nehmen wir vielleicht mal die Selma Selman-Ausstellung tatsächlich als Beispiel. Eine junge Künstlerin mit Roma-Geschichte, eine international sehr erfolgreiche Künstlerin, war bei der letzten Documenta vertreten mit einer wunderbaren Arbeit im Fridericianum. Sie ist in der Sammlung des Hamburger Bahnhofs vertreten. Selma Selman ist in Bosnien aufgewachsen, hat die bosnische Staatsbürgerschaft und wird immer wieder migrantisch gelesen, auch in einem Land wie Deutschland. Aufgrund dieser Erfahrung hat sie eine großartige Performance gemacht mit dem Titel No Space. Da besetzt sie einen virtuellen Planeten, also irgendwo im Universum, erschafft einen Ort nur für sich und sagt eben ganz laut, this is my space. This space does not belong to you. Dieser Raum gehört nur mir. Und dann schreit sie den Satz, der ihr offenbar selbst oft entgegengeschleudert wurde, nämlich you are not welcome, no fucking space for you, this is my space, dreht also den Spieß um, erklärt der Mehrheitsgesellschaft, hier bin ich die absolute Nummer eins, hier gehört alles mir und sagt dann wörtlich, ich bin die weltweit einzige Besitzerin meines Raums. Ich glaube, die Botschaft ist klar, es geht um Selbstermächtigung, natürlich um die Selbstbehauptung in einer diversen Gesellschaft. Und jetzt erübrigt sich meine Frage ja fast schon. Was wolltet ihr damit zeigen?
Ja, ganz klar hat Matthias Ulrich die Künstlerin ausgesucht, für eine Ausstellung im letzten Jahr mit ihr neue Werke zu produzieren.
Das ist einer eurer Kuratoren.
Ja, einer unserer Kuratorinnen. Wir haben die Ausstellung im Sommer mit neuen Werken bestückt, die die Künstlerin mit uns zusammen produziert hat. Flowers of Life hieß die Ausstellung. Die Künstlerin hat ja ein Werk, das auf zwei Säulen basiert, ihrer Performance-Kunst, die auch mit Sprache und vor allem mit ihren Worten diese enorme Präsenz im Raum erzeugt, Einschluss und Ausgrenzung zugleich und damit etwas zeigt, was sie als Künstlerin und als Mensch immer wieder erfahren hat und aus dem sie heraus sich emanzipiert hat. Zugleich sind ihre Skulpturen ganz wunderbare Recycling-Formen einer Konsumkultur, einer Industriekultur, die viel mit Mobilität, mit Autos zu tun hat. Sie lässt also Autos ausschlachten, um daraus aus Katalysatoren das Platinum zu gewinnen oder das Gold aus Motherboards von Computern.
Entschuldigung, das hat ja nochmal auch eine Diskriminierungsform als Hintergrund sozusagen. Also ja. Es geht nicht nur darum, dass sie migrantisch gelesen wird oder dass sie als Roma-Frau diskriminiert wird, sondern es geht auch um soziale Herkunft, weil ihre Familie eine Familie von Schrotthändlern ist, die diese Autos ausschlachtet. Das zeigt sie auch an ihren Installationen und in ihren Performances.
So ist es. Sie nimmt diese Stereotype, die ihr zugetragen werden und die Biografie aus ihrer Familie heraus, inklusive der Familie, um ihre Kunst kollektiv zu schaffen und als Performerin aufzutreten. Und diese verschiedenen Elemente machen die Stärke ihres Werkes aus und führen dazu, dass die Arbeiten, die wir gezeigt haben, wirklich pointiert vermittelbar sind. Wir hatten eine Kooperation auch mit Sintelze und Romnia-Familien in Frankfurt, denen wir auch in ihrer eigenen Sprache die Ausstellung mit Texten nahebringen konnten. Das waren Workshops, die die Crespo Foundation gefördert hat. Und da sehen wir schon auch die starke Kapazität unseres Hauses, hier Menschen mit Migrationsbiografie vorzustellen, zu zeigen, wie sie unsere Gesellschaft stärken, wie sie für neue Perspektiven einstehen und vor allem ganz stark sensibilisieren für das, was man eine Betroffenheit bezeichnen kann, die viele Menschen, die man weiß, liest, in dieser Form eben nicht kennen. Und ich glaube, diese Form, sich in andere hineinzuversetzen und aus seiner eigenen, auch vielleicht Komfortzone, um rauszugehen, das leisten wir uns. Das ist so unser Luxus-Asset als Kunstinstitution.
Das konnte man sehr gut erleben in dieser Ausstellung, also auch gerade diesen Bezug, diesen biografischen Bezug, weil sie ja mit solchen Schrottmaterialien gearbeitet hat, die ihr dann auch künstlerisch verarbeitet in der Ausstellung gezeigt habt. Und da war auf dem Wandtext der Satz: reale soziale Veränderung und gesellschaftlicher Wandel, die Sichtbarmachung und die Stärkung marginalisierter Gruppen und ihrer Community sei das unbedingte Ziel ihrer Kunst. Und jetzt frage ich mich und natürlich dich, ist das dann Art as Activism oder kurz Artivism oder Kunst als Aktivismus? Würdest du das so bezeichnen?
Ja, klingt doch super, oder? Also Selma hat mit ihrem Geld, das sie verdient, eine Stiftung gegründet, wo sie jungen Mädchen in ihrem Heimatland in Bosnien-Herzegowina Schulunterricht ermöglicht, dass sie nicht arbeiten müssen, sondern zur Schule gehen dürfen. Ich würde sagen, das ist schon voll akzeptabel, so ein Artivism, wo eine Künstlerin es schafft, ihr Geld nicht zu verwenden, um ein neues Auto zu kaufen, wobei es so cool ist es schon, dass sie sagt, ich schlachte zwar den alten Mercedes aus, aber ich fahre einen neuen, weil das ist ein Statussymbol, das brauche ich zu Hause und trotzdem gebe ich mein Geld an die jungen Mädels, damit die zur Schule gehen können, um so werden zu dürfen wie ich.
Jetzt gibt es dagegen aber immer wieder Vorbehalte. Da gibt es Leute, die sagen, wenn Kunst Aktivismus ist, kann man ja, ja machen, Zentrum für politische Schönheit zum Beispiel, ja, kann Björn Höckes Formulierung vom Mahnmal der Schande aufgreifen und aufs Nachbargrundstück so ein kleines.
Tolle Aktion, ja.
Ja, oder
Shoutout zum Zentrum für politische Schönheit.
Genau, ja. Oder die Mauerkreuze, die das Zentrum für politische Schönheit an der EU-Außengrenze aufgestellt hat, und damit auf die Frontex-Politik hinzuweisen. Das ist alles Kunst als Aktivismus. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, gut, aber nicht in staatlichen Institutionen.
Doch, in staatlichen Institutionen, schön staatlich gefördert. Wer sonst soll uns helfen, unsere Welt besser zu verstehen, wenn nicht solche aktivistischen Formen? Die klassische Avantgarde hat es vorgemacht, Leonardo da Vinci hat das schon vorgemacht mit seinen Maschinen, mit seinem Maschinendenken. Also ich finde das total legitim und wir brauchen das. Wir brauchen die Irritation im System, ansonsten wird es langweilig und einheitlich.
Jetzt fällt bei den Ausstellungen, die du seit 2022 im Sommer in der Schirm mit dem Team verantwortet hast, ein bisschen auf, dass die auch ausgreifen auf Räume, die nicht nur mit Kunst zu tun haben, die zumindest auch aus anderen gesellschaftlichen Bereichen Dinge aufgreifen. Zum Beispiel die Hip-Hop-Ausstellung, die hieß The Culture.
Ja.
Also eigentlich war der Kern dieser Ausstellung zu zeigen, wie die Ästhetik des Hip-Hops, also auch die Posen, auch die Bewegungen, auch die Kleidung, natürlich auch der ganze Musikstil, die Kunst geprägt haben. Aber ein starkes Thema bei dieser Ausstellung, wenn ich es recht in Erinnerung habe, war auch Rassismus oder vielmehr Antirassismus natürlich. Spielt natürlich auch im Hip-Hop eine große Rolle, wenn man an Kendrick Lamar denkt, der dafür immerhin den Pulitzer-Preis mal bekommen hat. Wie verarbeitet ihr das jetzt in so einer Ausstellung? Wie greift ihr das auf in einer Hip-Hop-Ausstellung, wenn ihr zeigt, wie Hip-Hop in der Kunst reflektiert wird?
Das war für uns eine ganz wichtige Ausstellung, insbesondere für mich, weil zu dem Zeitpunkt, als ich nach Frankfurt kam, 2022 im Juli, da die Aufgabe darin bestand, ein Ausstellungsprogramm weiterzuentwickeln, und die bereits vorgeplanten Ausstellungen, die reichten auch bis jetzt ins Jahr 2023 hinein, 2024, und trotzdem gab es schon einige Lücken. Deshalb mache ich eine kleine Fußnote. Wir haben dann mit einer kleineren rotunden Ausstellung von Amna El Hassan angefangen, dann die Martha Rossler Ausstellung gezeigt, dann die John Acomfra-Ausstellung, und mit The Culture, Hip-Hop in Contemporary Art, konnten wir es schaffen, so wie ich das auch mir gewünscht habe, ein großes internationales Ausstellungsformat als Groupshow, als Themenausstellung nach Frankfurt zu holen, die von ihrem Ursprung her aus den USA kommt, aus St. Louis und aus Baltimore. Die beiden Museen haben die Ausstellung entwickelt und wir wurden in der Tournee der dritte Partner. Das war mir sehr wichtig, auch das Format, das die amerikanischen Kollegen erschaffen hatten, zu uns zu holen, auch in seiner Geschlossenheit, weil es sich ganz speziell eben der afroamerikanischen Gegenwartskunst gewidmet hat, die wir auch so in ihrer Konzeption belassen haben, um zu zeigen, wie die Einflüsse des Hip-Hop aus den USA eben nach Deutschland kamen. Und Frankfurt ist natürlich ein Hub gewesen, Flughafen, GIs, US Army, haben sich alle gelangweilt im Militärdienst. Was macht man dann? Man geht abends in die Frankfurter Keller und legt auf. Und damit kam eben Hip-Hop nach Deutschland, hat sich verbreitet und wurde auch deutschsprachig über Heidelberg, über Hamburg und das Ruhrgebiet hinweg. Und das wollten wir in dieser Ausstellung zeigen, dann im Vermittlungsprogramm. In der Ausstellung selber kamen aber Werke eben zum Tragen, die speziell von amerikanischen Künstlerinnen geschaffen wurden. Und der Anspruch hier, auch antirassistisches Training zu machen, den haben wir umgesetzt in unserem Vermittlungsprogramm. Wir haben hier verschiedene Formate angeboten, haben auch externe Partner wie das MoMEM ins Boot geholt oder den Kunstverein Familie Montes. Wir haben eine riesige Tour gemacht mit Musikern, mit Regionalen in der ganzen Rhein-Main-Region und somit auch die Ausstellung nach außen getragen. Und das war ein Riesenprojekt, von dem ich denke, es hat wieder gezeigt, wie die Schirn es schafft, Populärkultur anschlussfähig zu machen, zurückzugreifen in jüngere Entwicklungen unserer Kulturgeschichte, so nach der Pop-Art, wo kommt so eine Entwicklung wie Hip-Hop her und warum ist das für zeitgenössische Künstlerinnen interessant? Wir haben jetzt keine hagiografische Ausstellung gezeigt, wo nur die Verherrlichung von Tupac zu sehen war, sondern wir haben so Elemente rausgenommen, die für die Hip-Hop-Kultur entscheidend sind, wo Künstlerinnen sich was Spezielles eben ausgesucht haben, ob es um die Haare geht, um goldene Zähne, um Goldketten oder eben auch um Soundtrack. Arbeit wie von Arthur Schaffer, fantastische Videokunstwerke. Es hat mich gefreut, wir hätten die Ausstellung noch länger gezeigt, aber das ist eigentlich bei jeder Ausstellung so, dass man die mit zwei weinenden Augen verabschiedet.
Jetzt kommt noch hinzu, gerade bei der Hip-Hop-Ausstellung, dass ihr nicht nur die zwei großen Räume in der Schirnkunsthalle habt und die Rotunde, die ihr bespielt, sondern für mich habt ihr noch einen vierten großen Ausstellungsraum, hast du schon kurz erwähnt, das ist das Schirn Mag, also ein Online-Magazin der Schirnkunsthalle, und den Schirn Podcast. Und das habt ihr in dem Fall ja auch zum Beispiel stark erweitert. Da gab es im Schirn Mag zum Beispiel einen Essay von Sophie Yukiko, ist ein deutscher Ballroom-Star, also auch mit der schwarzen Geschichte eng verbunden. Nutzt ihr das dann extra nochmal als zusätzlichen Diskurs?
Ja, das hast du gut erkannt. Das ist so unsere Metaebene, der vierte Ausstellungsraum. Das finde ich schön. Wir haben noch ein tolles Team, das das betreut. Und Sophie Yukiko war auch involviert in diese Culture-Ausstellung. Sie hat mit anderen Kuratorinnen zusammen ein Programm entwickelt, nämlich der World Cup, also in Viva-Format, wo damals Hip-Hop im Fernsehen lief. Und das musste man sich schon echt in den Kalender eintragen, abends sitzen, weil man konnte ja nichts aufzeichnen, beziehungsweise hätten wir auf VHS aufzeichnen können. Aber kein Streaming-Dienst vorhanden. Also haben wir hier in dieser Vergangenheit geschwelgt und es in die Gegenwart gebracht. Wir haben das Format des Schirnmeck, und wenn Sie Ihr Mobilfon zur Hand haben und jetzt alle schirn.de eingeben, kommen Sie auf die neu gelaunchte Webseite. Da haben wir gestern Abend ein Format gehostet in unserem Saal mit ausverkauftem Publikum, mit Mohamed Amjahid, der über sein Buch Polizeigewalt gesprochen und daraus vorgelesen hat. Und das sind so Veranstaltungen, wo ich sagen würde, wir sind eben eine Plattform, die das bieten kann. Wir sind eine Kunstinstitution, die diese öffentlichen, dringend notwendigen Diskurse jetzt auch heute 5 Jahre Tag der Erinnerung an den Anschlag in Hanau, Stay Their Names, das ist eine Veranstaltung, die wir dann eben auch anbieten, weil wir sagen, wir wollen ein Publikum bei uns, das eben solidarisch ist und nicht ausgrenzen.
Jetzt würde ich an dem Punkt unseres Gesprächs vielleicht gerne mit dir mal ein bisschen in deine Biografie schauen, weil das natürlich auch alles Gründe hat und Hintergründe aus deiner persönlichen Entwicklung heraus.
So.
Ja. Das glaube ich schon, Sebastian, wie du als Direktor arbeitest, weil ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt in deiner Entwicklung war politische Ikonografie. Also wenn wir schon über politisches hier sprechen und über politisches Kuratieren hier sprechen, dann muss der Begriff, glaube ich, fallen. Politische Ikonografie am besten, du sagst als Experte mal selbst, was das ist.
Ja, ich muss ein bisschen ausholen, weil ich an der Kunstakademie hier studiert habe, in Karlsruhe, bis zum Staatsexamen und dann festgestellt habe, für eine Promotion kann ich an der Hochschule nicht bleiben. Die hatte noch kein Promotionsrecht, also bin ich zur HFG gewechselt, Hochschule für Gestaltung, um da in Kunstwissenschaft eine Arbeit zu verfolgen, die ganz stark inspiriert war von den ersten Monaten meines Studiums, denn als Erstsemester begann ich im Herbst 2001 Kunst fürs Lehramt zu studieren und wir alle erinnern uns, oder vielleicht einige von uns oder die meisten, wenn ich so mich umschaue, 2001, 9/11, das war ein besonderer Moment insofern, als das für die Kunsttheorie schon einschneidend war und wenn ich hier Alistair sehe, Alistair Hudson und hinter ihm das ZKM, Zentrum für Kunst und Medien, das war eine Institution, die die Diskurse nach 9/11 für die Ästhetik, für die Kunstgeschichte mitgeprägt hat. Auch Peter Weibel als eine der wichtigen Positionen, Boris Kreuß und das hat natürlich...
Also Alistair Hudson ist der Leiter des ZKM, ja. Der hier im Publikum ist.
Genau. Die Institution ZKM und HFG, die haben wirklich einen intellektuellen Hub geboten vor 25 Jahren und das hat meine Forschung mit der politischen Ikonografie vorangetrieben, ausgehend von Iconoclash, von 9/11 und von dem, was ich dann in meiner Dissertation das Stockhausen-Syndrom genannt habe.
Also Stockhausen-Syndrom, weil es der Komponist Stockhausen...
Dazu, okay, genau, gut, ja. Weil Karl-Heinz Stockhausen wenige Tage nach 9/11 im September 2001 in Hamburg seinen Zyklus Licht vollständig aufführen wollte und in einer ziemlich langweiligen Pressekonferenz zu seinem Werk befragt wurde. Und irgendwann hat ein Journalist dann doch gewagt, nach New York und den Anschlägen zu fragen, woraufhin er gesagt hat, es war das größte Kunstwerk, das es je gegeben hat im ganzen Kosmos. Und auch sein Ziel als Komponist sei es gewesen, Menschen mit der Kunst sterben und wieder auferstehen zu lassen. Zwar natürlich eine riesige Provokation, die aber gerne von den Medien und auch der Kunsttheorie aufgenommen wurde, weshalb ich aus dem Stockholm-Syndrom ein Stockhausen-Syndrom gemacht habe. Das zeigt, warum das für die Kunsttheorie und viele Künstlerinnen so ein wichtiger Moment war. Und politische Ikonografie heißt in dem Moment, dass es um Bilder geht, die nicht von Künstlern geschaffen wurden, sondern von Menschen, die sich politisch engagieren oder, wenn man so will, sich auch terroristisch engagieren und damit eine Bildproduktion, eine Propaganda vorantreiben. Der Ursprung dieser Arbeit geht dann zurück bis zur Französischen Revolution, wo eben La Terreur entstanden ist. Deshalb hat der Terrorismusbegriff in dieser Arbeit so eine große Rolle gespielt und die Zusammenarbeit von bildenden Künstlern mit eben politischen Bewegungen, die man auch ab der Französischen Revolution gut nachvollziehen kann. Das dürfen Sie im Metzl Verlag auf 531 Seiten entspannt nachlesen, wie sich diese Geschichte ergeben hat. Und mein Ziel war es eben damit zu zeigen, wie sich so eine Idee einer Avantgarde entwickeln konnte, wie Terrorismus als Begriff, die Kunsttheorie, die Philosophie und letztendlich die Institution der Kunst angegriffen hat und auch wiederum in ein neues Feld bringen konnte, nämlich dahin, wo bildende Künstler nicht mehr die alte Avantgarde sind, die Epaté le Bourgeois für einen Aufruhr sorgen, sondern umgekehrt inklusiv vorgehen und das machen, was wir jetzt eingangs auch besprochen haben, nicht erschrecken, sondern inklusiv eben Menschen mit Wissen, mit kritischen Werkzeugen ausstatten. Und das ist die politische Ikonografie. Wie schaffe ich es, Bilder zu lesen, die total manipuliert sind, die von Maschinen vielleicht auch generiert werden? Und das ist ja etwas, was uns heute viel mehr begegnet als noch zu der Zeit. Also als Boris Kreuß noch gesagt hat, Bin Laden war ein Videokünstler, da gab es noch keine künstliche Intelligenz, die da geholfen hätte. Und heute hat man viele Medien, die eigentlich nur noch auf Algorithmen basieren. Und da denke ich, haben wir einen großen Bildungsauftrag als Kunstinstitution und da können wir helfen, als Kunstpädagogen auch eine Vermittlungsarbeit zu betreuen mit Schülern, mit Erwachsenen und immer wieder den sogenannten Wahrheitsgehalt unserer Realität in Frage zu stellen.
Das ist ja eigentlich
total anstrengend.
Ja, das glaube ich, ja. Das ist auf jeden Fall eher ein bildwissenschaftliches Herangehen einerseits. Andererseits hast du dich natürlich auch damit beschäftigt, wie KünstlerInnen auf diese Bildproduktion von Terroristen, Islamischer Staat zum Beispiel, Hinrichtungsvideos oder Abu Ghraib, US-Soldaten in den Foltergefängnissen reagiert haben. Also wie sie es aufgegriffen haben, hast eine Ausstellung draus gemacht. Das ist dann deine nächste Station, also zusammengefasst Studium
genau,
der Kunsterziehung in der Akademie, dann HFG gewechselt. Dort warst du lange Assistent von Beat Wiss, also ein Kunsthistoriker, der sich auch immer politisch verstanden hat. Bist dann gewechselt an die Kunsthalle in Mannheim als Kurator für Gegenwartskunst, hast dort eine Ausstellung gemacht mit dem Titel Mind Bombs. Das war eigentlich deine Doktorarbeit, die du dann in einer Ausstellung überführt hast.
Genau.
Mit vielen Künstlern, berühmten, Kader Atia war dabei, Francis Alice war dabei, Henrike Naumann war dabei, Forensic Architecture habe ich dort, glaube ich, gesehen mit dieser Aufarbeitung
sogar
der
NSU.
Gerhard Richter war dabei, ja. Genau, und Mind Bombs, was bedeutet das dann?
Ja, der Mind Bombs Begriff kommt eigentlich aus einer aktivistischen Theorie, die Greenpeace entwickelt hat in den 70er Jahren, nämlich mit einer gewagten Aktion möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und damals ging es um Aktivitäten gegen den internationalen Walfang und hat mit diesem Begriff Mind Bombs einen Begriff geschaffen, den ich mir total unverschämt, aber wie es sich für Kunstgeschichte eben anbietet, angeeignet habe. Du nennst es Synergien. Ich kann sagen, mich hat der Begriff so gut inspiriert, dass ich ihn genutzt habe für die These meiner Doktorarbeit und bekam dann das Privileg, an einer Institution wie der Mannheimer Kunsthalle aus der gesamten wissenschaftlichen Arbeit, die ich vorher hatte, ein Ausstellungsprojekt zu machen, das dann eben Mindbombs genannt wurde, über die Geschichte der politischen Gewalt in der visuellen Kultur. Und wir haben den Terrorismusbegriff eben nicht verwendet, weil er so stark als Feindbildbegriff verwendet wird und damit kriegt man auch ja kein Fördergeld. Deshalb haben wir einen intellektuellen Begriff verwendet, Mindbombs, der dazu geführt hat, eine tolle Ausstellung zu schaffen, die auf die Aufmerksamkeit der Frankfurter Kulturdezernentin stieß.
Die dich dann abgeworben hat.
Die mich dann nach Frankfurt berufen hat, genau.
Also das war jetzt die Biografie bis heute quasi schon mal komplett, aber eine Sache haben wir beide unterschlagen. Du warst mal Galerist, das muss man auf der Art Karlsruhe erwähnen. Als Student hast du zusammen mit deinem Bruder Lukas in Karlsruhe eine Galerie eröffnet und am besten sagst du selbst, wie sie heißt, weil sie hat einen etwas komplizierten Namen gehabt. Ich war zwar damals dort, aber ich krieg das Ferenbrom-Gülbrü nicht richtig gut
wunderbar.
Raus.
Wunderbar, wir haben uns also eine besondere Idee überlegt. Ich habe einen Zwillingsbruder, der hat auch den Nachnamen Baden. Wenn sie das zusammensetzen, kommen sie zum Namen einer Stadt hier in der Nähe. Wir fanden das vom Marketing her zu einseitig, etwas zu nutzen, was Baden-Baden heißt. Darum haben wir uns überlegt, wie kann man als Student, als Absolvent der Akademie, wir waren ja da gerade noch am Ende des Studiums, in Projektraum benennen, wo wir die Möglichkeit haben, Ausstellungen zu zeigen mit Künstlern und Künstlerinnen, auch unserer eigenen Generation, möglichst auch international. Und da wir selber auch noch künstlerisch tätig waren, also das kommt ja dazu, ich habe mit meinem Bruder gemeinsame Arbeiten geschaffen, jetzt nicht über einen langen Zeitraum, aber wir waren da voller Visionen, hatten wir in der Schweiz eine Ausstellung in Neuchâtel und auf dem Weg dahin fuhren wir an einem Ort vorbei, wo der Zug nur auf Verlangen hält. Sie kennen das vielleicht von der S-Bahn. Und dieser Ort heißt Ferenbalm-Gurprü. Und so haben wir uns diesen Namen auch angeeignet, um mit dem Begriff Station als eben ein Durchgang, als eine Plattform, halt nur auf Verlangen, eine Galerie zu benennen. Schweizerdeutsch wird es noch ganz anders ausgesprochen, aber die Ferenbalm-Gurprü-Station war abgekürzt FGS, unser Hub in Karlsruhe, Passagehof, wenn Sie das Aldi-Parkhaus kennen, neben der Kunsthalle beim Kunstverein, hinten dran der Loft, den gibt es immer noch, sind jetzt Studentenwohnungen drin. Und dort haben wir von 2006 bis 2011 eine Galerie betrieben und auch durchaus erfolgreich. Nachdem die Sammlung Würth bei uns dann eingekauft hat, mussten wir eine Steuernummer beantragen und seitdem gab es dann das Projekt. War also eine gute Grundlage für die erfolgreiche Arbeit, dann auch hier an der Messe in Karlsruhe eingeladen zu werden und mitzumachen, auch internationale Messen. Und das haben wir gemeinsam betrieben.
Warum wolltest du Galerist werden? Du hast Kunsterziehung studiert.
Der Heute Würth bist du wiederum hat mich dazu gezwungen mit der Steuernummer, die ich beantragen musste. Und dann mussten wir immer wieder Vorsteuer bezahlen, also mussten wir weiter Werke verkaufen. Insofern haben wir die Galerie wie ein Perpetuum mobile betrieben, aus dem Ansporn heraus erstmal nur eine Plattform zu sein für aktuelle Künstlerinnen, weil wir schon gemerkt haben, die eigene künstlerische Arbeit bringt uns nicht so weit voran, vielleicht eher ins Streitgespräch. Also haben wir das auf eine Metaebene gebracht, bleiben wir eben bei der Vertretung anderer Künstlerinnen ihrer Werke. Und so entstand dann die Galerie, die sich eben über einen bestimmten Zeitraum gehalten hat, bis unser treuer Vermieter verstarb und das Werk dann, also diese Ausstellungsräume, weiterverkauft wurden. Und dann hat sich der Erfolg nicht mehr rentiert.
Dann musstest du in die Wissenschaft gehen.
Dann wurde ich wissenschaftlicher Mitarbeiter und dankbarer Mitarbeiter der Hochschule für Gestaltung und konnte endlich meine Doktorarbeit fertig schreiben. Also man muss es positiv sehen. Ja. Jeder Schritt bringt was Neues mit sich. Ja. Und es war eine tolle Zeit, hier im Kunstmarkt zu arbeiten. Und das bewegt mich bis heute, weshalb ich auch Messen unterstütze, Galerien unterstütze und sage, diese Scouting-Arbeit, die Förderung, die Galerien für ihre Künstler machen, die ist total elementar. Und die finde ich als Vertreter einer Institution immer unterstützenswert.
Jetzt wüsste ich noch gerne, wie du denn heute in der Schirn mit deinem Team entscheidest, wie Ausstellungen zusammenkommen mit deinem Bruder Lukas in der Galerie FGS abgekürzt. Ist das wahrscheinlich ganz einfach gewesen? Ihr konntet euch zu zweit hinsetzen und im Zweifelsfall mal der eine, mal der andere oder ihr hattet sowieso eine Meinung. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel heute in der Schirn-Kunsthalle, wenn ihr eine Ausstellung wie Martha Rosler macht? Also ich bleibe beim Thema politische Ikonografie, die ist bekannt geworden durch ihr Bringing the War Home. Da kommen auch Bilder aus dem Vietnamkrieg, ja, die plötzlich in dem Haus aufscheinen, wo eine Frau einen Vorhang zurückzieht oder mit dem Staubsauger den Vorhang putzt und plötzlich ist der Vietnamkrieg im Haus drin, also ja, komplett anwesend. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt ihr dann zu der Entscheidung, diese Ausstellung zu machen?
Ja, Martha Rosler ist eine US-amerikanische Künstlerin, die wie Hans Hake, ähnlicher Jahrgang, die Kunst der Aneignung aus der Pop-Art heraus in den 70er Jahren, eigentlich Anfang der 60er Jahre begann, um das kurz zu erläutern. Sie hat also aus Kalenderbildern und aus Mode und aus Zeitschriften Bilder herausgeschnitten, so Schöner Wohnen hieß die Zeitschrift auf Deutsch, um Krieg und Idylle eben kontrastreich zusammenzubringen. Das war ihre ganz berühmte und auch die karrierefördernde Arbeit, die sie in Kalifornien geschaffen hat. Und du wirst es nicht glauben, diese Ausstellung in meinem Team vorzustellen, war fast wie mit meinem Zwillingsbruder zu arbeiten. Ich habe den Namen gedroppt, einstimmiges Kopfnicken für eine Ausstellung mit Martha Rosler. Es ist aber nicht immer so einfach, wie jetzt Martha Rosler als Künstlerin im Team zu implementieren, wo man viel Zuspruch hat. Wir sind generell ungefähr 7 Personen, ich, die 4 Kuratorinnen, meine Stellvertreterin und die Volontäre. Wir setzen uns konzeptuell zusammen in regelmäßigen Treffen. Das ist dann wie im Kleinseminar, man hält seinen Vortrag, man bringt sein Material mit und wir tüfteln dann an dem Puzzle und der Vielfältigkeit unserer Ausstellungen, sodass wir das abwechslungsreich mit Schwerpunktthemen, Gruppenausstellungen und mit einer gewissen Note ausarbeiten, die ich sehr begrüße, auch ein bisschen beeinflussen zu versuchen. Aber ich habe schon tolle, selbstbewusste Personen bei mir im Team, die wissen auch, was sie wollen und mit denen kann man wirklich in eine gute Diskussion treten, um unser Programm voranzubringen.
Und nach welchen Kriterien entscheidet ihr da, wenn ihr eure 3 Jahreszeiten bespielt, also in diesem Dreierrhythmus durchs Jahr geht?
Na, wir haben
also,
ja 6 Ausstellungen, genau, im Jahr. Wir versuchen, die vielfältig zu organisieren.
Also eine klassische Moderne habt ihr immer.
Moderne. Es gibt eine junge Gegenwartsposition, eine Group-Show. Wir schauen auch nach Kooperationspartnern. Wir schauen nach einem Mid-Career-Artist, nach jemand, der auch wiederum einer Entdeckung würdig ist. Und plötzlich hat man dann doch 6 Themen zusammen. Geht viel schneller, als man denkt. Mhm, und dann kann man es auch wieder über den Haufen werfen und sagen, na, wir machen dann doch nochmal was anderes. Und irgendwann muss aber das Programm auch kommuniziert werden, dann steht es fest, dann machen wir die Verträge und dann identifizieren wir uns alle auch mit dem Programm. Jetzt kommt zum Beispiel dann Troika, ein Künstlerkollektiv aus London.
Darüber sprechen wir gleich, vielleicht gleich noch ein bisschen intensiver. Du wolltest den Werbeblock schon ein bisschen einfädeln. Aber ich wüsste natürlich noch gerne, wie ihr das mixt. Also wenn ihr dann so einen Star der klassischen Moderne habt, wie Feininger oder wenn ihr Chagall zeigt, ist das dann immer der Publikumsmagnet, mit dem ihr dann andere Leute kombinieren könnt? Zum Beispiel eine jüngere Gegenwartsposition.
Ja, wir achten schon auch darauf, dass die Positionen auch komplementär sich ergänzen, irgendwie zusammenpassen.
Also was habt ihr mit Selma Selman zum Beispiel gemeinsam gezeigt?
Das war die Ausstellung Casablanca Art School. Da ging es um die Malerei in Marokko Anfang der 60er Jahre und eine Gruppe von Künstlerinnen, international, vor allem aber aus arabischen Ländern und aus Marokko stammend, die eine Abstraktion geschaffen haben, die natürlich amerikanisch-europäisch inspiriert ist, aber ganz eigene Formen gefunden hat, viel geschwungener, viel ornamentaler, auch aus der Amazigh-Kultur in Marokko heraus inspiriert. Das war eine fantastische Ausstellung, was man vor allem daran sieht, dass wir keine Kataloge mehr haben. Das Publikum hat sich so stark mit der Ausstellung identifiziert, dass die meisten einen Katalog kaufen mussten, wollten, konnten und darum sind wir total froh, dass das so gut ankam.
Hat aber eigentlich auch einen ganz politischen Aspekt, die Casablanca School, weil es ja ein Kunstzentrum außerhalb Europas ist, wo konkrete Kunst ganz eigenständig entstanden ist, unabhängig von den europäischen Kunstzentren, wo man immer sagt, es war Max Bill, der das in die Welt getragen hat, nach Sao Paulo und sonst wohin, aber nein, das ist ganz eigenständig entstanden und da konnte man ja eigentlich diesen eurozentrischen Blick mal in Zweifel ziehen.
Das war Grund der Ausstellung, dass man den eurozentrischen Blick nochmal neu unter die Lupe nimmt. Es ist ja so, dass die Künstler aus dieser Gruppe, die sich Casablanca Art School genannt hat, in Europa auch studiert hatten. Deren Kunst fiel nicht vom Himmel. Die hatten ihre Einflüsse, die haben auch in den USA studiert und haben aber sich über ihre eigene kulturelle Identität mit diesen Formen abstrakter Malerei, Shape Canvas, eine neue Formensprache entwickelt. Und das macht die Casablanca Art School so interessant.
Okay, jetzt der Werbeblock. Ja. Also ja, Troika, die letzte Ausstellung, die in dem Gebäude der Schirnkunsthalle am Römerberg stattfinden wird. Dann zieht ihr um in ein Ausweichquartier. Ihr geht in das Donndorf-Areal, das Areal einer ehemaligen Druckerei. Aber jetzt erstmal Troika als letzte Ausstellung in der Schirn.
Ja.
Drei Leute sind das.
Troika ist ein Künstlerkollektiv, basierend in London mit Conny Freier, Eva Rucki und Sebastian Noel, also drei Personen, die seit mehr als 20 Jahren zusammenarbeiten, deren künstlerischer Fokus auf die Frage zielt, was für Intelligenzen sind für unsere Wahrnehmung von Realität verantwortlich? Und das ist nicht nur die menschliche Intelligenz oder die künstliche. Das ist die künstlerische Intelligenz, das ist auch eine spirituelle Intelligenz. Es ist vor allem ein Umgang mit technischen Formaten, ganz einfach erläutert, wenn Sie mich jetzt anschauen mit Ihren Augen, machen Sie das meistens im RGB-Modus mit den Stäbchen im Auge, also rot, grün und blau, so wie auch früher ein Fernseher funktioniert hat und teilweise auch heute noch Bildschirme. Diese Art der Bildkonstruktion über mechanische Bildmedien ist für dieses Kollektiv ganz im Zentrum und darauf basierend die Frage, wie wird Wahrheit, wie wird Realität abgebildet und vor allem, wie wird unsere eigene Reproduktion dieser Realität beeinflusst? Wie sehen wir heute zum Beispiel Caspar David Friedrich ganz neu oder auch hier in Fotografien auf der Messe eines japanischen Fotografen neu formiert? Und ich habe natürlich hier eine neonfarbene Einladungskarte mitgebracht. Wenn man die aufklappt, dann kommt ein Wesen zum Vorschein, das im Zentrum des Narrativs der Ausstellung steht. Es hat viel Fell, ist aber kein Tier. Zugleich sieht es aus wie ein Arm.
Das ist eine Raupe als Senkrechtstarter sozusagen.
Also
eine
Maschine, die sich unter dieser Spezies versteckt und zeigt, wo unsere Entwicklung hingehen könnte. Wie entfaltet sich das künftige Leben? Wie ist es verbunden mit eben der Existenz von selbstreproduzierenden Maschinen? Und diese Roboterfigur, die in diesem Kern des Pudels hier steckt, die bewegt sich in einer computergenerierten Landschaft, die Big Data-mäßig gefüttert ist und von Algorithmen verarbeitet wird, alles basierend auf der Überwachung unserer Umwelt von Überwachungskameras, aber auch basierend auf Programmen wie Computergames, die uns Landschaften künstlich erzeugen. Und auf unserem Bildschirm wird ja immer so eine automatische Windows-Landschaft oder eine Mac OS X-Landschaft abgebildet, durchaus auch bearbeitet. Diese Idee von Landschaft, die auf Caspar David Friedrich zurückgeht, eben das Sublime, das Erhabene, das Schöne, die Welt in ihrer ästhetischen Form, diese Fragen gehen hier in einer neuen Installation in die Ausstellung ein.
Und Sie beschäftigen sich mit dem Fehler im System, Troika, oder?
Ja, ich würde sagen, mit vielen Fehlern im System.
Den Abgründen des Algorithmus auch.
Wie ist Sprache, wie funktionieren Bilder, wie wird das alles eben in einer digitalen Sphäre erzeugt und vor allem ganz stark manipulierbar?
Jetzt noch zum Schluss, Sebastian, weil wir auf der Art Karlsruhe miteinander sprechen. Du bist heute schon durch die Messe gegangen. Hast dir wahrscheinlich vieles angeschaut, einige Stände, viele KünstlerInnen gesehen. Gibt's was, was dich inspiriert hat für deine weitere Arbeit? Also Positionen, die du mitnehmen wirst oder bei denen du dir vorstellen kannst, sie passen in dein politisches Verständnis von Kuratieren?
Ja, bei einer Messe ist es so, dass die Kunst ja auch in privaten Räumen ihren Ort finden soll. Und oftmals sind die Privatpersonen, die Kunst sammeln, die Kunst lieben, nicht immer so ein Fan von aufrüttelnden Statements wie von Martha Rosler in ihrem Wohnzimmer. Das würde ich zwar schätzen, aber es ist eben doch nicht so der Fall. Darum muss man sagen, die Messe repräsentiert natürlich einen sehr breiten Querschnitt der Kunstliebenden, auch des Kunstschaffens und ist sehr vielseitig. Natürlich nehme ich da meine Entdeckungen mit nach Hause. Ich bin sehr froh, in einem Raum wie diesen hier, in Halle 3, meine alte Alma Mater wiederzufinden, die HFG, die Kunstakademie, dass hier Chancen geboten werden, für junge Künstler von Akademien auszustellen, ohne dass jetzt auch eine Galerie eingebunden ist, wobei die Arbeit der Galerien genau da anfängt, beim Scouting. Und dann findet man hier schon interessante Positionen. Die Messe arbeitet auch daran, historische Positionen aufzugreifen. Jemand wie Dieter Jung, der auch bei Kornfeld wieder gezeigt wird, in dem Jahr ein Hologrammkünstler. Gleichzeitig freue ich mich auch, wenn ich sehe, ha, hier gibt es Miro-Grafiken. Das ist toll, das sind Originale, das findet viele Freunde. Man muss sich auch daran erfreuen, dass eine Messe Kunst zeigt, die man mitnehmen kann. Es ist ja wie ein erweiterter Museumsshop, oder? Man kann richtig was mitnehmen und muss nicht nur die Kunst distanziert betrachten. Das, finde ich, macht Freude bei so einer Messe. Diese Formen der Mischung zwischen Institutionen, die hier gezeigt werden, und eben Galerien mit den Künstlern, das ist überhaupt schon ein Gewinn, und da picke ich mir natürlich meine Rosinen heraus.
Und kaufst du auch?
Ob ich hier kaufe? Ja, das wird mein Geheimnis bleiben, oder? Weil ich würde ja den Markt zu stark beeinflussen, wenn ich das jetzt preisgebe.
Okay, das hatte ich mir fast gedacht.
Das wäre dann Insider-Trading.
Sagt Sebastian Baden, Direktor der Schirnkunsthalle in Frankfurt, im SWR Kulturgespräch. Vielen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank dir und auch dem Publikum fürs Zuhören.
Mein Name ist Dietrich Brandt.